Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Bestürzung und Fassungslosigkeit nach der Tat in Hanau. Nach Angaben des Generalbundesanwalts handelte der mutmaßliche Täter aus einer zutiefst rassistischen Gesinnung heraus. 11 Menschen sterben, unter ihnen der mutmaßliche Täter. Er soll in 2 Shisha-Bars und in einem Kiosk in Hanau um sich geschossen haben. Gerade ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Mahnwache in Hanau. Auch in Berlin finden entsprechende Kundgebungen statt. Wir informieren Sie gleich über den Ermittlungsstand und schalten nach Hanau und nach Berlin. Die EU-Mitgliedstaaten in Brüssel besprechen den gemeinsamen Haushalt. Worum es geht und welche Punkte da strittig sind, das erfahren Sie dann. Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, wird neuer Geheimdienstdirektor seines Landes. Grenell gilt als ausgesprochener Trump-Unterstützer. Auch zu dieser Personalie dann mehr. Und im Hintergrund geht es dann aus Anlass der Geschehnisse von Hanau um Rechtsterrorismus in Deutschland, das dann ab 7:20 in diesem Programm. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat für alle öffentlichen Gebäude in Deutschland Trauerbeflaggung angeordnet. Jetzt am Abend will er mit allen Innenministern der Länder darüber beraten, wie die Sicherheit vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen in den nächsten Tagen gewährleistet werden kann. Beratungen also, wie so etwas verhindert werden, aber auch Debatten darüber, was eine solche Tat mit ausgelöst haben kann. Da gab es auch recht deutliche Worte in Richtung AfD, etwa vom Außenpolitiker und Bewerber für den CDU-Parteivorsitz Norbert Röttgen, der davor warnte, den Angriff isoliert zu betrachten. Wir müssen das Gift bekämpfen, sagte er, das von der AfD und anderen in unserer Gesellschaft getragen wird. Gudula Geuter ist unsere Beobachterin im Hauptstadtstudio. Sie hat uns die Reaktionen zusammengefasst und sie beginnt mit den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft.
In einer kurzen Stellungnahme erläuterte Generalbundesanwalt Peter Frank, warum er die Ermittlungen übernommen hat.
Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters hatte er Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen.
Das Bundeskriminalamt ermittelt mit Unterstützung der hessischen Kollegen.
Ziel unserer Ermittlungen wird sein, herauszufinden, ob es für diese Anschläge in Hanau Mitwisser oder Unterstützer gab oder gibt. Dazu werden wir das Umfeld und die Kontakte des mutmaßlichen Täters abklären, sowohl hier im Inland, aber auch Kontakte, die er möglicherweise ins Ausland gehabt hat.
Vielweise auf rechtsextreme und rassistische Motive des Täters hin, so auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Aus Hass gegen Menschen mit anderer Herkunft, anderem Glauben oder anderem Aussehen. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Dass es das Gift ist, Menschen als Gegner zu sehen, sich selbst als etwas Besseres zu sehen, aus Mitbürgern Fremde zu machen, das ist ein Gift, das immer stärker in unsere Gesellschaft eindringt.
Betont auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Bundesinnenminister Horst Seehofer ist wie andere Bundespolitiker nach Hanau gereist. Der CSU-Politiker drückt, wie alle, die sich äußern, Entsetzen und Beileid aus. Er kündigt Aufklärung an. Zusammen mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht werde er gesetzgeberischen Handlungsbedarf prüfen. Und
wir werden heute Abend noch mit allen Innenministern Deutschlands reden, wie wir in den nächsten Tagen die Sicherheitslage noch besser gewährleisten können, vor dem Hintergrund vieler öffentlicher Veranstaltungen. Und wir werden auch darüber reden müssen, wie wir sensible Einrichtungen in Deutschland auch noch einen besseren Schutz unterziehen.
Die SPD-Politikerin Lambrecht sichert in Hanau den Opfern Unterstützung zu und auch sie kündigt Aufklärung über die Tat, Motive und mögliche Verbindungen des mutmaßlichen Täters an.
Denn eine solche Tat kommt nicht aus dem Nichts, sondern sie entsteht durch Hass in diesem Land, den wir dringend durchbrechen müssen.
Es sei auch ein Tag des Zorns über Hass und Gewalt, die sich in die Gesellschaft fräsen, meint der grüne Co-Chef Robert Habeck.
Heute sollte das Mitgefühl und die Aufklärung im Zentrum stehen. Wir dürfen uns nicht an solche Taten gewöhnen. Und dann muss die konsequente Verfolgung und die Prävention aller solcher Taten, des Rechtsextremismus, des Rassismus, unbedingte Priorität allen politischen Handelns sein.
Und FDP-Chef Christian Lindner ergänzt:
Eine Generalinventur gegen rechten Terrorismus der Sicherheitsbehörden und ihrer Maßnahmen scheint jetzt angezeigt zu sein.
Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Partei Die Linke, Jan Korte, verweist auf Studien, nach denen seit 1990 200 Menschen durch rechtsextremistische Gewalttaten zu Tode gekommen sein sollen.
Man fragt sich, was soll eigentlich noch passieren, damit irgendetwas passiert? Ich will deutlich sagen, dass jede Hetze, jeder Hasskommentar und übrigens auch die Hetzreden der AfD gegen Migrantinnen und Migranten den Humus dafür gelegt haben, dass wir mittlerweile eine ganze Terrorserie in diesem Land haben.
Noch deutlicher zeigt Christian Lindner mit dem Finger auf die AfD, wie auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist weder rechter noch linker Terror, so dagegen AfD-Chef Jörg Meuthen, der von der wahnhaften Tat eines Irren spricht. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betont dagegen:
Es ist wichtig und es ist mir persönlich ein Anliegen, dass wir ein schnelles Signal auch der Solidarität, des Zusammenstehens aller Demokraten setzen.
Er hat zur Teilnahme an einer Mahnwache am Abend aufgerufen.
Tief betroffen also zeigten sich viele Politikerinnen und Politiker. Gudula Geuter hat Stimmen gesammelt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier machte sich heute direkt nach Hanau auf. Gerade ist auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau dort angekommen. Mischa Erhardt begleitet diesen Besuch für uns, ist uns jetzt zugeschaltet aus Hanau. Und Herr Erhardt, Gedenken in Hanau, die Mahnwache. Was ist da vorgesehen?
Also ich stehe hier gerade mitten auf dem Marktplatz in Hanau. Wir erwarten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der wird hier in wenigen Minuten wahrscheinlich seine Rede halten. Der Bundespräsident mit Ministerpräsident Volker Bouffier und auch natürlich dem Oberbürgermeister von Hanau, Klaus Kaminski. Die waren vorher an den beiden Tatorten, den beiden Shisha-Bars, wo das passiert ist, haben dort Kränze niedergelegt, haben eine Trauerminute eingelegt und der Opfer und der Angehörigen gedacht, haben dort aber sich am Abend jetzt noch nicht geäußert. Das wird hier gleich passieren auf dem Marktplatz. Und natürlich herrscht hier sehr, sehr viel Betroffenheit. Es sind hunderte Menschen jetzt gekommen, um hier solidarisch zu stehen. Und jetzt eben den Bundespräsidenten zu erwarten.
Auch der stellvertretende Vorsitzende des Ausländerbeirats ist dabei, der Stadt Hanau, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Anteilnahme ist groß. Wie gehen die Bürger, geht die Politik jetzt mit diesen ganzen Geschehnissen um?
Also die Reaktionen, wir haben ja eben schon sehr, sehr viele Reaktionen aus Berlin, aus der Bundespolitik gehört. Es ist natürlich äußerste Betroffenheit. Wir hatten heute den Oberbürgermeister von Hanau, der von den bittersten und traurigsten Stunden gesprochen hat, die die Stadt in Friedenszeiten je erlebt hat. Wir haben ähnliche Äußerungen natürlich von Ministerpräsident Volker Bouffier, dem hessischen Ministerpräsidenten, der auch von einem tiefen Einschnitt gesprochen hat. Das sind die politischen Reaktionen hier vor Ort. Und dann hat man natürlich auch hier sehr, sehr viel Betroffenheit von Menschen, die aus Hanau sind, die hier leben, die hier auch interkulturell sehr, sehr stark zusammenleben. Da herrscht Fassungslosigkeit, da herrscht Betroffenheit und auch sehr, sehr viel Unverständnis, wie es zu so einer Tat kommen konnte. Das ist die Stimmung hier vor Ort. Das ist eine gedrückte Stimmung, wo viele Menschen ihrer Trauer Ausdruck verleihen und eigentlich fassungslos sind dem gegenüber, was hier gestern Nacht passiert ist.
Und wir haben die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft ja schon angesprochen. Am Nachmittag hat sich Generalbundesanwalt Peter Frank geäußert. Was weiß man denn inzwischen über die Opfer und das mögliche Motiv?
Also man weiß von den Opfern, dass sie migrantischen Hintergrund hatten, im Migrationshintergrund hatten. Es waren ja auch zwei Shisha-Bars. Ich habe auch mit einer Vertreterin eines kurdischen Vereins hier gesprochen, die sich auch dahingehend geäußert hat, dass offenbar mindestens 5 auch türkische Opfer zu beklagen sind. Sie hat von einem Menschen erzählt, kurdischer Abstammung, der 37 Jahre alt war, der hier sein ganzes Leben verbracht hat in Hanau. Und auch da ist natürlich dann Fassungslosigkeit, dass solche Menschen so etwas widerfahren kann. Das sind hier die Hintergründe, die man über die Opfer weiß. Über den Täter hatten wir es ja eben schon gehört. Eine zutiefst rassistische Gesinnung wird ihm jetzt unterstellt, dem mutmaßlichen Täter. Und er war wohl auch Sportschütze. Da hat er wohl dann auch die Ausbildung sozusagen an der Waffe gelernt. 43 Jahre sei er alt und hat eben auch hier in Hanau gelebt.
Mischa Erhardt, erstmal herzlichen Dank für Ihre Beobachtungen und Schilderungen an diesem Abend. Politiker, Parteien und Verbände haben also nach dem Anschlag von Hanau zur Teilnahme an Mahnwachen heute Abend aufgerufen. Ein Zeichen gegen Gewalt und Rassismus soll da gesetzt werden. Am Brandenburger Tor haben sich zur Stunde Menschen versammelt, unter ihnen auch viele Bundespolitiker und die Fraktionsvorsitzenden aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Gleichzeitig ziehen viele Menschen zum Gedenken an die Opfer dieses rechten Terroranschlags in Hanau, wie es überschrieben ist, durch den Berliner Stadtteil Neukölln, wo ja viele Familien mit türkischen und arabischen Wurzeln leben. Sebastian Engelbrecht ist für uns dort jetzt zugeschaltet. Und Herr Engelbrecht, Neukölln also nicht zufällig zur Ermahnung heute Abend ausgewählt. Wer hat dazu aufgerufen?
Ja, Neukölln, ein Bezirk mit vielen Einwanderern. Hier wohnen Menschen aus den arabischen Staaten, viele Türken. Hier dieser Ort, der Hermannplatz, ist umgeben von türkischen Teestuben, Brautausstattern und Nussröstereien. Und mitten in dieser Szenerie haben nun aufgerufen die Neuköllner Initiative Kein Generalverdacht. Das ist interessanterweise ein Bündnis, das sich gegen Razzien in Shisha-Bars in Berlin einsetzt. Angeschlossen haben sich mehrere zivilgesellschaftliche Bündnisse, kurdische Freie Gemeinde, die türkische Linke, andere türkische Gruppierungen, die antifaschistische Aktion, auch die Partei Die Linke und das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus. Und hier sind dann Transparente zu sehen wie Razzien bei Nazis, nicht in Shisha-Bars oder stoppt die Brandstifter, nein zur Hetze gegen Muslime, stoppt die AfD und auch kurdische Fahnen sind zu sehen. Die Demonstration hat gerade erst begonnen und ist bislang friedlich.
Und es wird ein Zug auch durch Neukölln dann werden noch. Es werden auch verschiedene Menschen noch sprechen. Muslimische Verbände haben Politik und Gesellschaft also zur Solidarität mit den Opfern ja aufgerufen, die jetzt in Neukölln auch demonstriert wird. Was bekommen Sie dort zu hören?
Ich habe vor Beginn der Demonstration mit einigen Einwanderern gesprochen. Ein kurdischer Einwanderer, ein syrischer Kurde, hat mir gesagt, 20 Jahre alt, er habe gedacht, er könne hier in Deutschland in Freiheit und Frieden leben. Er ist jetzt sehr enttäuscht und schockiert. Er fühlt sich einfach nicht mehr sicher in Deutschland. Und das auch deshalb, weil er schon zweimal im Osten Berlins von Nazis verprügelt worden ist. Ich habe mit einem Deutschen gesprochen, philippinischer Herkunft, 39 Jahre alt. Seit den 90er Jahren mordeten die Rechten, sagt er, in Deutschland. Die Medien stellten es immer wieder so dar, dass es ein Einzeltäter sein, aber das stimme nicht. Er gibt den Medien die Schuld, die gegen Ausländer hetzten. Die Parteien wie der AfD betrieben Hetze und hätten Mitschuld an den Ereignissen. Und der Verfassungsschutz habe nicht den Überblick, wer in diesem Lande noch Waffen habe. So fühlt sich auch dieser deutsche philippinische Herkunft in Berlin nicht mehr sicher. Er fürchtet aber nicht direkt um Leib und Leben, erinnert sich aber an Prügeleien mit Nazis in den 90er Jahren.
Sebastian Engelbrecht war das mit Informationen von einer Demonstration in Neukölln. Danke Ihnen für diese Informationen. Wir schauen nach Brüssel, wo heute die Verhandlungen über den EU-Haushalt für die kommenden Jahre begonnen haben. Die Vorstellungen, was den ja milliardenschweren EU-Haushaltsrahmen angeht, die lagen vor dem Treffen ziemlich weit auseinander, kann man sagen. Bettina Klein beobachtet diesen Gipfel für uns, ebenfalls uns jetzt zugeschaltet. Und Frau Klein, wir haben ausführlich über die Geschehnisse in Hanau jetzt berichtet, am Rande des Treffens bei Ihnen in Brüssel. Da gab es vereinzelt Äußerungen. Nämlich welche?
Mitbürger. Übrigens auch am Europaparlament eine kleine Mahnwache am Nachmittag und bei diesem Sondergipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen haben sich am Nachmittag auch mehrere Staats- und Regierungschefs hier bei Ankunft dazu geäußert. Charles Michel, der EU-Ratsvorsitzende, schon heute Mittag ganz kurz und er hat dann mit seiner Anteilnahme auch den Gipfel hier eröffnet, seinem Sprecher zufolge. Am Nachmittag die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Diese abscheuliche und feige Tat steht gegen alles, wofür wir in Europa stehen. Wir haben uns zusammengetan in Europa für Respekt, für Toleranz, für Freundschaft und für den Schutz des Nächsten. Wir trauern mit den Angehörigen und Freunden der Opfer, aber wir stellen uns ganz entschlossen gegen diejenigen, die unsere Gesellschaft spalten wollen, mit Hetze und Fremdenhass.
Soweit Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und einen weiteren kurzen O-Ton können wir uns dazu anhören vom österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Es ist ein abscheulicher, rechtsradikaler Terroranschlag gewesen, der in Deutschland stattgefunden hat, der aufs Schärfste zu verurteilen ist. Und es zeigt uns auch, dass es wichtig ist, dass wir weiterhin in Europa gegen alle Formen radikalen Gedankenguts ankämpfen.
Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron übrigens hat hier seine kurzen Äußerungen mit Beileid und mit bewegtem Gedanken an unsere deutschen Freunde, wie er sagte. In diesem Moment der Trauer steht Frankreich in Solidarität zu Deutschland. Und dann hat Macron übrigens auch mal die Situation in Idlib angesprochen. Wir können uns hier nicht treffen, sagt er, als ob dort nichts geschehen würde. Er verurteilte ebenso die militärischen Angriffe des Assad-Regimes und seiner Unterstützer dort. Und dann erst kam er aufs Thema Finanzen.
Und darauf wollen wir jetzt schauen. Bestürzung also am Rande dieses EU-Finanzgipfels, der jetzt begonnen hat. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht ja große Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten. Wie stellt sich die Ausgangsposition da dar?
Die Positionen liegen weit auseinander und alle haben hier ihre noch einmal unterstrichen. Das Ganze hat hier erst vor einer guten Stunde eigentlich begonnen, die gemeinsamen Beratungen, und wir stellen uns hier einfach auch auf eine lange Nacht ein. Wir wissen nicht, wann dieser Gipfel zu Ende sein wird, ob man morgen weitermacht, das ist wahrscheinlich, oder ob man irgendwann sagt, es hat keinen Sinn, wir werden einen weiteren Sondergipfel anberaumen. Das muss man jetzt mal die nächsten 24, 48 Stunden abwarten. Bundeskanzlerin Merkel kam her und hat gesagt, Deutschland kommt hierher mit einer großen Entschlossenheit. Sie hofft, dass man ein Stück vorankommt, aber es sei eben eine komplizierte Aufgabe. Und so Merkel, es müssten noch große Differenzen überwunden werden.
Wir von deutscher Seite sind mit dem jetzigen Verhandlungsstand noch nicht zufrieden, weil wir glauben, dass innerhalb der Nettozahler die Balance noch nicht richtig ausgearbeitet ist.
Also innerhalb der Nettozahler die Balance noch nicht ausgearbeitet. Das ist wirklich nur eine von sehr, sehr vielen Konfliktlinien. Der Anteil Deutschlands am künftigen Haushalt steigt ja nach dem Austritt der Briten ohnehin von 21% auf 25%. Das misst man an der Wirtschaftskraft und das sind etwa 10 Milliarden mehr pro Jahr. Andere Nettozahler, die sogenannten sparsamen Vier, Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande, wollen hier strikt bei den bisherigen 1,0% der Wirtschaftsleistung bleiben, auf gar keinen Fall mehr ausgeben. Dagegen steht eine ganze Phalanx von vielen Staaten, auch gerade Südost- und Südeuropas, die sich für höhere Ausgaben aussprechen. Die EU will mehr Aufgaben finanzieren in Zukunft und es ist ganz klar, dass man da nicht auskommen wird mit dem bisherigen 1,0%. So stellt sich das jedenfalls aus Sicht der Kritiker dar. Der letzte Vorschlag von Charles Michel hier sieht vor 1,074% der Wirtschaftsleistung. Er ist dafür auch von allen Seiten eigentlich angegriffen worden. Also wir müssen sehen, welche Art der Kompromiss müsse sich hier möglicherweise in den nächsten Stunden andeuten.
Wie sehen Sie die Chancen, dass eine Lösung am Ende steht?
Also ich bin skeptisch, was einen Durchbruch jetzt bei diesem Sondergipfel angeht. Ich denke, dass es ein weiteres Treffen geben muss. Es wäre sicherlich schon ein Erfolg, wenn man morgen im Laufe des Tages sagen könnte, es hat hier oder da Bewegung gegeben. Das wird Charles Michel jetzt ausloten im Plenum mit allen Staaten zusammen, aber dann eben während des ganzen Abends in bilateralen Gesprächen. Man kann sich vorstellen, wie lange das dauern wird. Er wird bei jedem einzelnen Staat ausloten, wo sind wirklich die roten Linien und wo gibt es Kompromissmöglichkeiten und wo kann er vielleicht mit Anreizen, Stichwort Rabatte, um die es ja auch weiterhin geht, Länder noch zum Umdenken bringen. Aber das wird sehr kompliziert, zumal eben die vier gerade genannten Staaten gesagt haben, sie werden hier nicht von ihrer Haltung abgehen und das heißt eben auf gar keinen Fall mehr Ausgaben zustimmen. Die wollen sich gemeinsam abstimmen, diese Länder, und das klingt danach, dass es schwierig sein wird, dort ein Umdenken zu erzeugen.
Der EU-Gipfel zum Haushaltsplan hat begonnen. Bettina Klein beobachtet ihn für uns. Danke Ihnen erstmal soweit. Ja, und wir schauen mit halbem Auge noch nach Hanau. Da wird Bundespräsident Steinmeier erwartet. Noch spricht er nicht. Sollte das im Laufe unserer Sendung passieren, schalten wir womöglich auch noch mal auf. Wir schauen jetzt auf ein ganz anderes Thema, nämlich eine Personalie. Donald Trump hat den US-Botschafter in Deutschland, Grenell, zum Geheimdienstkoordinator bestellt. Und Katrin Brandt hat die Hintergründe dazu.
Donald Trump tweetet gerne und viel. Zu viel, meinte vorige Woche Justizminister Barr. Die Kurznachrichten des Präsidenten machten es ihm unmöglich, seine Arbeit zu tun. Ganz anders Richard Grenell.
It makes my job so much easier.
Sie machen meinen Job so viel einfacher, sagte der Botschafter am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Fernsehsender Fox News. Und weiter?
I like having a president who's willing to be very tough.
Ich finde es gut, einen Präsidenten zu haben, der bereit ist, sehr hart zu sein. Im Nachhinein hört sich das wie eine Bewerbung an. Tatsächlich aber hat Richard Grenell, seit er im Mai 2018 nach Berlin kam, stets und ständig seine Unterstützung für den Präsidenten kundgetan, durch einen steten Fluss von Twitter-Nachrichten, in denen er, ganz wie Trump, kräftig austeilte. Dauerbrenner, die Nord Stream 2 Pipeline, die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und immer wieder die aus Sicht der Amerikaner zu niedrigen Verteidigungsausgaben der Deutschen. Wir sagen den Deutschen, dass sie nicht erwarten können, dass das amerikanische Volk alles bezahlt. Und wenn man eine funktionierende transatlantische Partnerschaft haben will, muss man seinen gerechten Anteil zahlen. Immer wieder war Grenell, der offen homosexuell lebt, für neue Aufgaben in der Trump-Regierung gehandelt worden. Er hat lange bei den Vereinten Nationen gearbeitet, schon unter Präsident Bush, als Sprecher des früheren UN-Botschafters John Bolton. Für den Job des Geheimdienstkoordinators verfüge er jedoch nicht über die nötige Erfahrung, hieß es schon kurz nach der Bekanntgabe von Seiten der Demokraten in Washington. Senator Mark Warner etwa sagte, in Zeiten globaler und nationaler Sicherheitsherausforderungen bräuchten die Geheimdienste Stabilität. Und Senator Richard Blumenthal kritisierte bei CNN, dass zu viele Posten in den Behörden frei oder nur mit kommissarischen Leitern besetzt seien.
Having someone who's a political appointee,
einen politischen Kandidaten zu ernennen, der wenig oder gar keine Erfahrung mit Geheimdiensten hat, ist die falsche Entscheidung. Ich hoffe, dass der Präsident einen richtigen Profi ernennt.
And I hope that the president will appoint a real professional.
Das Weiße Haus versicherte hingegen, dass Grenell seine Aufgaben unpolitisch und unparteiisch erfüllen werde. Rick hat unser Land äußerst gut vertreten und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, twitterte der Präsident. Dass Grenell nur kommissarisch ernannt wird, hat seinen Grund, denn so muss er nicht durch den Senat bestätigt werden. Dort wäre er womöglich an seinem fehlenden Wissen gescheitert. Grenells Aufgabe wird es sein, 17 Geheimdienste zu koordinieren. Unter Präsident Trump war das bisher ein Schleuderjob, weil Trump den Nachrichtendiensten und Ermittlungsbehörden zutiefst misstraut. Dan Coats, der bisher letzte vom Senat bestätigte Koordinator, hat sich in der Russland-Affäre mit Trump zerstritten. Die Geheimdienste sind geschlossen der Auffassung, dass Russland sich in die Wahl 2016 eingemischt hat. Trump jedoch hatte öffentlich Präsident Putin mehr Glauben geschenkt als ihnen. Was aus dem Posten in Berlin wird, ist nicht klar. Medien berichten, Grenell solle Botschafter bleiben, weil seine neue Aufgabe zeitlich begrenzt sei.
US-Präsident Trump bestellt den US-Botschafter in Deutschland Grenell vorübergehend zum Geheimdienstkoordinator. Katrin Brandt informierte uns darüber. Am bevorstehenden Wochenende sollen deutsche Passagiere von Bord des in Japan liegenden Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess in Berlin eintreffen. Die Diamond Princess ist nach einigen Corona-Fällen von den japanischen Behörden ja unter Quarantäne gestellt worden. Die Lungenkrankheit breitet sich weiter aus auf dem Schiff. Hunderte Menschen haben sich schon infiziert. Zwei Reisende von Bord dieses Kreuzfahrtschiffes sind verstorben. Katrin Erdmann hat Informationen dazu.
Keine guten Nachrichten sind das gewesen, die Masami Sakoi, Mitarbeiter des japanischen Gesundheitsministers, da verkünden musste. Das ist der erste Fall eines Passagiers von dem Kreuzfahrtschiff, bei dem das Coronavirus festgestellt wurde und der daran gestorben ist. Es handelt sich um einen 80-jährigen Japaner. Die zweite Tote, ebenfalls 80 Jahre alt und japanischer Herkunft, war zwar auch auf dem Schiff, starb aber nicht durch die Infektion, so Sakoi zur Presse. Im Laufe des Tages hatten mehrere hundert gesunde Passagiere das Kreuzfahrtschiff vor Yokohama verlassen. Parallel dazu stieg die Zahl der Infektionen auf dem Schiff weiter an. Darunter sind nach japanischen Medienberichten auch ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums und einer aus dem Kabinettssekretariat. Zuvor hatte Gesundheitsminister Katsunobu Kato im Unterhaus noch Kritik an zu geringen Sicherheitsvorkehrungen an Bord zurückgewiesen. Dieses Schiff ist natürlich nicht so gut ausgestattet wie ein Krankenhaus. Wir haben hier aber vorübergehende Maßnahmen ergriffen. Die Versorgung entspricht dem Standard und wir haben an bestimmten Punkten nachgebessert. Zugleich beschwerte er sich ein bisschen darüber, dass nur die japanische Regierung in der Kritik stehe. Bei einer Infektion wie dieser auf einem Schiff muss man auch darüber reden, welches Land kurz- und mittelfristig zuständig ist und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wir müssen diesen Fall analysieren und davon lernen, denn das ist ein globales Thema. Weiter sagte der Gesundheitsminister, dass nach internationalem Recht Großbritannien für das Schiff verantwortlich gemacht werden müsste, weil dort die Reederei registriert sei. Die Kritik an Japan, die insgesamt fast 3.700 Menschen an Bord nicht ausreichend vor dem Coronavirus geschützt zu haben, hatte durch das Internetvideo eines solchen Spezialisten an Fahrt gewonnen. Der hatte die Bedingungen auf dem Schiff als chaotisch und katastrophal beschrieben. Kabinettsstaatssekretär Yoshihide Suga säuerlich. Wie ich es schon mehrmals gesagt habe, die Maßnahmen der Regierung, um das Virus auf dem Kreuzfahrtschiff einzudämmen, waren ausreichend. Ob er damit recht behält, wird sich mutmaßlich in den kommenden 2 Wochen zeigen. So lange müssen die Passagiere und Crewmitglieder noch auf dem Schiff in Quarantäne bleiben, die mit infizierten Menschen Kontakt hatten. Die Diamond Princess stand bereits 2 Wochen unter Quarantäne, nachdem bei einem chinesischen Passagier im Nachhinein das Virus entdeckt worden war.
Katrin Erdmann über das Coronavirus auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. In Zeiten politischer Verunsicherung sei ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtiger denn je, so hat es der Vorsitzende der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten heute formuliert und damit auch begründet, warum der Rundfunkbeitrag im nächsten Jahr angehoben werden sollte. Die Empfehlung der Kommission lautet 86 Cent pro Monat mehr. Dies sei notwendig, aber auch ausreichend, damit die Rundfunkanstalten ARD, ZDF und auch Deutschlandfunk ihren Auftrag erfüllen könnten. Die Anstalten hatten sich mehr erhofft. Daniel Buß.
18,36 Euro sollen es also werden. Nur diese Zahl sage am Ende wenig aus, sagt der Vorsitzende der KEF, Heinz Fischer-Heidelberger.
Die Zahl 17,50 oder 18,36 ist nicht im Grunde das Maß, sondern das Maß ergibt sich erst daraus, wenn man multipliziert mit der Zahl der Wohnungen, der Kfz, der Betriebe und was sonst noch dazu gehört.
Die KEF geht letztlich davon aus, dass mehr zahlen müssen, dass der Trend zu immer mehr Single-Haushalten anhält zum Beispiel, aber auch, dass neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing und Sammeltaxis mehr gewerbliche Autos und Kleinbusse auf den Markt bringen, für die auch Beiträge gezahlt werden müssen. Auch mit dieser Prognose hat die KEF die Anmeldungen der Sender gedrückt. ARD, ZDF und Deutschlandradio sahen, verteilt auf die nächsten 4 Jahre, einen ungedeckten Finanzbedarf von etwa 3 Milliarden Euro. Die Finanzkommission sieht nur eine Lücke von 1,8 Milliarden, für die der Rundfunkbeitrag steigen soll. Die KEF hat unter anderem auch bei den Personalkosten den Rotstift angesetzt. Einige Sender bezahlten zu gut, verglichen mit dem öffentlichen Dienst. Dazu kommen sogenannte Eigenmittel einiger Sender. Die KEF hat sie gegengerechnet. Die Sender betonen, die frühere Rundfunkgebühr und der heutige Rundfunkbeitrag seien 12 Jahre lang nicht angehoben worden. Derzeit würden die Sender zudem auf Rücklagen zurückgreifen. Die seien aber zum Jahresende weitgehend aufgebraucht. Um das und auch um die Inflation auszugleichen, bräuchte es einen höheren Beitrag, sonst wäre mehr dennoch weniger. ARD-Vorsitzender Tom Buro mahnt.
Bisher haben wir es ja geschafft, das Programm weitestgehend zu verschonen. Ja, wir haben bei Produktion uns effektiver aufgestellt, bei Verwaltungsprojekten etc. Also alles, was sozusagen hinter den Kulissen stattfindet. Und jetzt, das haben wir immer gesagt, auch in den letzten Jahren, sind wir an einem Punkt, wenn es jetzt sozusagen noch weniger sein soll und wir noch mehr wirtschaften sollen, dass wir auch im Programm Prioritäten setzen.
Das Ziel sei das bestmögliche Programm. Welche Angebote die ARD zurückfahren oder gar streichen wird, wollen nun die Intendantinnen und Intendanten beraten. Auch das ZDF erklärte, Einsparungen im Programm seien unumgänglich. Beim Deutschlandradio hieß es wiederum, man selbst erwarte keine massiven Kürzungen.
Die Informationen von Daniel Buß. Und wie angekündigt, schauen wir noch einmal ganz kurz nach Hanau zum Ende dieser Sendung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hören wir.
Toten trauern, Kraft und Beistand geben. Rücksichtnahme und Solidarität aber auch, die wir als Gesellschaft brauchen, wenn wir Zusammenhalt in unserem Lande bewahren wollen. Darum bitte ich Sie, meine Damen und Herren, im Angesicht des Grauens heute und in dieser schweren Stunde der Trauer, zeigen Sie Rücksichtnahme, zeigen Sie Solidarität. Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir wollen zusammen leben und wir zeigen es wieder und wieder. Das ist das stärkste Mittel gegen den Hass. Vielen Dank.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war das, der die Tatorte des mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlags in Hanau besucht hat und dort gerade gesprochen hat. Damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Am Mikrofon war Petra Enzminger. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Donnerstagabend.